zur Verfügung. Deshalb bitte ich Sie, dass Sie, wenn Sie dann Fragen stellen, warten, bis Sie ein Mikrofon erhalten haben. Ansonsten kann man das später nicht hören, Ihre Frage, und dann fehlt der Zusammenhang. Ja, dann bleibt mir nur noch die Frau Range vorzustellen. Sie hat Biologie studiert an der Universität Bayreuth und ist dann nach Amerika gegangen, hat dort dissertiert in Philadelphia an der University of Pennsylvania und ist an die Elfenbeinküste gegangen zum Forschen und hat dort das soziale Verhalten einer Affenart erforscht, die nur dort vorkommt. Ist dann nach Europa zurückgekehrt an das Konrad-Lorenz-Forschungszentrum in Grünau und hat anschließend eine Stelle an der Uni Wien angenommen. Dort hat sie sich mit den Fragen der Nachahmung und dem sozialen Lernen auseinandergesetzt. 2007 hat sie dann mit einer Kollegin gemeinsam das Clever Dog Lab gegründet. Da werden die geistigen Fähigkeiten von Hunden untersucht. Und 2008 wurde dann schließlich das Wolfsforschungszentrum aufgebaut. Ja, ich denke, ein sehr interessantes Thema. Zwei sehr interessante Tiere mit starkem Bezug zum Menschen. Der Wolf als Symbol in der Mythologie, in den Märchen, und der Hund ja als bester Tierfreund des Menschen. Wir haben ja noch einen Gast mit. Die Guinness ist mitgekommen, weil wir schon beim Thema sind, natürlich. Ja. Sie hat einmal kurz geschaut, was wir da für ihr sagen, und macht sich jetzt wieder gemütlich. Ja. Ich würde Sie bitten, Frau Range, dass Sie uns einmal einen Eindruck Ihrer Arbeit geben.
Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich erstmal bedanken für diese Einladung. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich beim Vortrag sitze, deshalb vielleicht bin ich da ein bisschen unruhig. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir fangen jetzt gleich einfach mal an mit einem Video, weil es eigentlich ganz gut zeigt, warum wir überhaupt Wölfe und Hunde untersuchen und was vielleicht ein paar Unterschiede sind. Einfach mal, um Ihnen Einstieg in die ganze Materie zu geben. Und was wir jetzt sehen werden, ist im Prinzip ein sozialer Lernversuch. Hier haben wir einen Hund, die Guinness. Die macht vor, wie eine Box geöffnet wird. Wir sehen uns einen von diesen Demonstrationstrials an. Das heißt, da ist so ein kleiner Hebel und die Guinness macht es mit der Nase auf. Dann darf der Hund bzw. der Wolf kommen und dieses Futter aus der Box holen, und dann schauen wir uns hinterher an, das dürfen Sie also 6-mal zuschauen, und dann schauen wir uns an, wie die Hunde bzw. die Wölfe dieses Problem selber lösen, wenn ihnen keiner die Box vorher aufmacht. Ob sie jetzt die Methodik kopieren, die sie gesehen haben, oder was sie sonst so machen. Also hier sehen wir jetzt erst einmal eine Demonstration, die Guinness macht die Box auf. Die Alika, das ist einer von unseren Hunden, geht dorthin mit dem Besitzer, darf sich das Futter aus der Box holen. Und muss dann wieder zurück an die Ausgangsstelle. Und das wird 6-mal wiederholt, das sehen wir aber jetzt nicht. Sondern wir sehen jetzt den ersten Durchgang, wenn die Alika es selber probieren darf. Jetzt ist die Box zu, jetzt wird die Alika von alleine losgemacht. So, jetzt schauen wir uns an, was sie macht. Sie schaut sich die Box an, sie geht also nicht zu vorne zum Hebel. Jetzt geht sie erstmal zum Kameramann. Hallo? Da passiert nichts. Jetzt kommt sie zu mir und der Guinness und fragt hier mal, ob ihr nicht jemand dabei helfen könnte. Schauen wir uns nochmal die Box an. Wie könnte man die denn nun aufmachen? Und nein, wir gehen doch lieber wieder zum Besitzer und fragen nochmal nach, ob es nicht doch geht. So, jetzt schauen wir uns im Gegensatz dazu den Wolf an. Was macht der Wolf? Das ist der Nanook. Da sehen wir jetzt nur den ersten Teil, der geht zur Box, geht zum Hebel und versucht, diesen Hebel aufzumachen. Und er hat die Box auf. Und das ist ungefähr das, was Sie sehen, wenn Sie mit unseren Tieren arbeiten. Also die Hunde, die wir bis jetzt getestet haben, die gehen alle und versuchen sich irgendwo Hilfe zu holen. Die gehen zum Menschen bzw. auch zum Hund, der die Box vorher geöffnet hat. Und die Wölfe machen die Box einfach auf. So, das nehmen wir mal als Ausgangspunkt für den heutigen Abend. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum interessieren wir uns eigentlich überhaupt für den Wolf? Warum ist der Wolf so interessant in der Forschung? Der Wolf ist relativ weit von uns entfernt, vom Verwandtschaftsgrad, ist uns allerdings recht ähnlich eigentlich in der sozialen Struktur. Wenn man an frühe Jäger-Sammler-Kulturen denkt, das waren Familiengruppen, die gemeinsam gejagt haben und die gemeinsam den Nachwuchs aufgezogen haben. Und so sieht es auch im natürlichen Wolfspack aus, also im Wolfsrudel. Wir haben das Elternpaar, das gemeinsam den Nachwuchs aufzieht, die gehen gemeinsam jagen mit dem Nachwuchs und verteidigen das Revier. Also ganz ähnlich wie auch frühe Jäger-Sammler. Und von daher sind vielleicht die Wölfe ganz interessant, um uns anzugucken, wie die Kooperation vor allen Dingen beim Menschen sich entwickelt hat. Sind das vielleicht ähnliche Anpassungen an ähnliche ökologische Umfeld im Endeffekt? Vielleicht ist der Wolf auch sehr gut in der Kooperation miteinander. Vielleicht versteht er sogar ein bisschen was über Kooperation, dass ich zum Beispiel einen Partner brauche, um zu kooperieren. Solche Fragen wissen wir alles nicht. Wir haben zwar viele Anekdoten aus dem Freiland, wie Wölfe dort miteinander kooperieren, wie sie jagen, wie sie den Nachwuchs aufziehen. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, ob sie das wirklich verstehen, was sie da machen, oder ob einfach nur jeder sein eigenes Ziel hat. Und dann ist der Wolf natürlich interessant, weil er eine domestizierte Form hat, und zwar den Hund. Der Hund, der lebt nicht mehr draußen im Freiland, sondern er lebt in unserer Gesellschaft. Er ist domestiziert und selektiert worden, um mit uns zusammen zu leben. Die natürliche Nische vom Wolf, vom Hund ist der Mensch und ist nicht mal das Freiland. Er muss sich in unserer Welt zurechtfinden, er muss unsere Regeln lernen, er muss mit uns zurechtkommen, er muss mit uns kommunizieren, wenn er irgendwas haben möchte. Es nützt der Guinness jetzt gar nichts, wenn sie durch die Weltgeschichte streift. Wenn sie irgendwas will, dann muss sie zu mir kommen und mich fragen, ob sie etwas haben kann. Und das ist natürlich was ganz anderes als der Wolf. Und die Frage ist einfach, was ist während der Domestikation passiert? Was hat sich dort geändert? Und dann auch, was für Methoden benutzt eigentlich der Hund? Wie gut kann er kommunizieren? Hat sich da etwas geändert vom Wolf zum Hund? Hat er vielleicht neue Fähigkeiten gelernt? Hat er andere Fähigkeiten gelernt? Und über einige von diesen Fragen werden wir heute sprechen. Und erst noch wieder als Hintergrundinformation, wenn wir uns dafür interessieren, was während der Domestikation eigentlich passiert ist, dann müssen wir aufpassen, was wir miteinander vergleichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Wölfe aus dem Gehege vergleichen mit Hunden, die zu Hause aufwachsen, die 24 Stunden mit Menschen zusammen sind, dann habe ich da ein ganz großes Problem. Und zwar habe ich eine ganz andere Erfahrung beim Haushund als beim Wolf. Der Wolf ist im Gehege, der hat zwar dann den Kontakt mit seinen Rudelgenossen, aber er hat eigentlich nicht so viel Kontakt mit Menschen. Der Hund, der ist 24 Stunden mit dem Mensch zusammen. Er geht mit mir in die Stadt, er geht mit mir zum Einkaufen, er geht mit ins Restaurant, er geht mit zu Vorträgen, er geht mit an die Uni. Er macht alles mit. Er hat so viel andere Erfahrungen und Informationen, dass es eigentlich nicht fair wäre, wenn ich jetzt einen Wolf aus dem Gehege mit dem Hund vergleichen würde und dann irgendwas aussagen möchte über Domestikation, also über die genetische Veränderung. Dann kann ich Aussagen über das Training, was bringt das Training, die Sozialisierung und die genetische Information, aber ich kann das nicht trennen voneinander. Und aus dem Grund haben wir das Wolfsforschungszentrum gegründet. Hier werden Wölfe und Hunde gleich aufgezogen, sie werden mit der Hand aufgezogen. Das ist beim Wolf notwendig, sodass ich das Tier einfach gut sozialisieren kann, dass es die Angst vor Menschen verliert und gerne mit uns arbeitet, Vertrauen zu uns hat und Spaß an der Arbeit hat. Und für einen Hund einfach, das müssen wir gleich aufziehen, weil sonst haben wir wieder unterschiedliche Erfahrungen dabei. Und dann auch später leben die Tiere in Rudeln. Also die Wölfe leben im Rudel und auch unsere Hunde leben im Rudel. Und wenn wir jetzt die Tiere miteinander vergleichen, wie sie zum Beispiel in so einem Versuch unterschiedlich abschneiden, dann können wir wirklich was sagen, okay, da sind Unterschiede, die kommen von der Genetik. Das, was wir vorhin gesehen haben in dem Versuch, ist jetzt nicht ein Unterschied, der durch Erfahrung kommt, dass der Hund einfach gelernt hat, oh, hier ist mal, wenn er die Box sieht, dann gehe ich lieber zu Frauchen und Frauchen wird die Box schon aufmachen und dann kriegt das Futter. Nein, die Hunde haben genau dieselbe Erfahrung wie die Wölfe, die sie auch in dem Test gesehen haben. Da ist kein Unterschied. Die Box sehen sie das erste Mal in ihrem Leben. Und sie haben auch nie vorher irgendwie sowas machen müssen. Und trotzdem sehen wir sofort einen klaren Unterschied zwischen den beiden. Und das können wir hier erforschen. Und dann auf der anderen Seite haben wir noch das Clever Dog Lab in Wien, wo wir eigentlich mit Haushunden arbeiten. Und hier haben wir die große Stichprobenzahl. Und hier können wir gewisse Sachen austesten. Was können Hunde machen? Wie gut achten Hunde aufeinander? Und dann können wir uns bestimmte Versuche raussuchen und die mit unseren Tieren im Wolfsforschungszentrum dann testen, wo wirklich diese Fähigkeiten vom Hund herkommen. Beziehungsweise dann auch vergleichen, wie unterschiedlich sind Haushunde von unseren Hunden. Unsere Hunde haben dann nicht die Erfahrung, die die Haushunde haben. Also was bringt denn diese Erfahrung den Haushunden? Sind sie vielleicht besser in einigen Dingen oder sind sie vielleicht schlechter? Wir wissen es einfach nicht. Aber hier können wir es einfach testen. Wenn wir von Kognitionsforschung reden, also wenn es darum geht, was für geistige Fähigkeiten haben eigentlich Tiere, dann sprechen wir oft von zwei verschiedenen Welten der Intelligenz. Das eine ist die physikalische Intelligenz. Da geht es darum, wie gut verstehe ich mein Umfeld. Also verstehe ich zum Beispiel, dass wenn ich das jetzt loslasse, dass das runterfällt und nicht nach oben fliegt. Verstehe ich, dass wenn ich ein Seil habe, das mit einem Stück Futter verbunden ist und an dem Seil ziehe, das Futter näher kommt, dass das aber verbunden sein muss. Habe ich dieses Wissen? Auf der anderen Seite haben wir die soziale Welt. Tiere leben in einer Gruppe. Sie leben mit Rudelgenossen zusammen oder mit Gruppenmitgliedern. Wie gut verstehen sie, was der andere machen möchte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sie hier angucke, sie schauen mir alle gebannt zu. Das finde ich auch sehr schön. Und ich weiß aber, dass jeder von ihnen vielleicht ein anderes Wissen hat als ich. Wissen das Tiere auch? Haben Tiere eine Ahnung? Sie wissen auch, dass ich jetzt noch 20 Minuten weiterreden werde. Sie erwarten also etwas von mir. Machen Tiere das ähnlich oder ist das ein völlig anderes System? Leben die nur in ihrer eigenen Welt? Und da geht es um das soziale Wissen einfach von diesen Tieren. Und ich habe jetzt einfach zwei Beispiele mitgebracht oder mehrere Beispiele zu den eher physikalischen Wissen von Tieren und dem sozialen Wissen. Wir fangen mal mit dem physikalischen an. Und zwar möchte ich hier einen Versuch vorstellen, den wir auch jetzt mit Wölfen und Hunden gemacht haben. Das sind noch nicht unsere Hunde, die sind von der Mountain Wolf Farm, sind aber auch Hunde, die im Gehege aufgewachsen sind, also nicht so viel Kontakt haben mit Menschen. Und wir haben Wölfe aus den USA getestet und von unseren eigenen Tieren haben wir auch drei getestet. Und was das für ein Versuch ist, ist ein Seilziehversuch. Also im Prinzip geht es hier um Verbundenheit. Wir haben ein Stück Futter, das ist verbunden mit dem Seil. Und die Frage ist, wissen die Tiere, an welchem Seil sie ziehen müssen, um an das Futter zu kommen? Verstehen sie, dass das verbunden sein muss? Und das ist schon mit ganz vielen Tieren gemacht worden. Die einfachste Situation ist, wenn ich wirklich nur ein Seil habe. Das Tier ist auf der anderen Seite von der Barriere, kommt also an das Futter nicht direkt ran und muss an dem Seil ziehen, um das Futter zu sich heranzuziehen. Sondern viele Tiere in der Situation, wo ich einfach nur eine Schräge habe, Sie sehen meinen Pointer gar nicht, oder? Die schaffen eigentlich an der Stelle, wo das Stück Futter am nächsten am Zaun ist. Das ist also ein Fehler, das geht auf, okay, ich gehe am nächsten ran ans Futter und dann versuche ich da irgendwie ranzukommen. Und erst nach einer Zeit gehen sie wirklich ans Ende vom Seil und ziehen dort. Das machen Hunde normalerweise. In der zweiten Situation haben wir ein Stück Futter, was verbunden ist mit dem Seil und das andere Stück Futter ist nicht verbunden. Verstehen Tiere hier, dass sie wirklich das Futter nehmen müssen, das verbunden ist? Oder ziehen sie irgendwie an einem von beiden? Die letzte Situation ist noch schwieriger. Und zwar haben wir hier zwei Seile. Eins ist verbunden mit dem Futter, das andere nicht. Und hier haben wir wieder diesen Nähenkonflikt. Also in der einen Situation ist das Ende von dem Seil, das am nächsten am Futter ist. Nein. Also, ist es nicht ganz einfach. Also, das Seilende, das Tier ziehen sollte, was richtig ist, ist auch am nächsten am Futter. Also, da ist kein Widerspruch. In der anderen Situation ist aber das Seilende, was am nächsten am Futter ist, das falsche Seilende. Also, wenn es daran zieht, dann machen die Tiere einen Fehler. So, und das Lustige ist, dass eigentlich Affen und auch Keas, also sind Papageien aus Neuseeland, eigentlich ganz gut in diesen verschiedenen Aufgaben sind. Und Hunde sind relativ schlecht. Und da sind Haushunde getestet worden, die haben keine Ahnung, an welchem Seil die ziehen sollen. Die ziehen halt irgendwo dran. So, für uns war dann die Frage, ist es einfach, weil das Haushunde sind, die haben einfach nicht so viel Erfahrung, die haben keine Erfahrung im Zaun. Nehmen wir doch Hunde einfach aus dem Gehege, die haben ein bisschen andere Erfahrung und sind vielleicht unseren Wölfen ähnlicher von der Erfahrung. Und dann haben wir uns das mal angeschaut, was passiert. Und was Sie jetzt hier sehen, ist im Prinzip dieses eine Seil und ob die Tiere an dem Zaun am nächsten zum Futter überhaupt schaffen oder nicht. Und da ist erstmal kein Unterschied zwischen Wölfen und Hunden. Also da sehen wir keinen Unterschied. In der zweiten Kondition wurde es dann ein bisschen interessanter. Und zwar haben Sie oben in der rechten Ecke haben Sie die Konfiguration von den zwei Seilen. Also eins ist verbunden mit dem Futter und das andere nicht. Und was wir sehen hier vorne ist es über die gesamten 20 Trials, die wir gemacht haben. Also wir machen sehr wenig Durchgänge im Prinzip, weil wir eigentlich nicht wollen, dass die Tiere das lernen, sondern wir wollen wissen, ob sie es können. Und umso mehr Versuche ich mache, umso mehr können sie natürlich lernen. Also machen wir relativ wenig Durchgänge. Ein paar müssen wir machen, einfach damit wir statistisch überhaupt schauen können, ob das relevant oder ob das richtig ist oder nicht, was sie dort machen. Und wir sehen hier über die 20 Trials, die Wölfe sind auf dem Zufallsniveau, die Hunde sind ein bisschen drunter. Also das heißt, die ziehen an dem kürzeren Seil. Und dann haben wir uns das nochmal genauer angeguckt und haben uns nur die letzten 10 Durchgänge angeschaut. Hier die Wölfe in dem Rot sieht man, dass die besser geworden sind. Das heißt, die haben das gelernt, die ziehen jetzt wirklich an dem richtigen Seil. Und die Hunde, es kann keiner wirklich erklären, was da passiert. Auf jeden Fall ziehen die am kürzeren Seil und ganz vehement und die werden immer schlechter. Und sie werden dafür nicht belohnt, sie kriegen dafür nie eine Belohnung und lernen es trotzdem nicht. Also es ist etwas merkwürdig, aber gut. Wir haben dann noch einen Schritt weiter gemacht und haben uns dann diese Kondition angeguckt, wo wir wirklich die beiden schrägen Seile haben. Und hier sehen wir jetzt, dass sowohl also in der Kontrollsituation, wo das Seilende, was an dem die Tiere ziehen, nein, das Seilende, an dem die Tiere ziehen, in der Kontrolle ist das Nähere zum Futter. Da sind sie sehr gut drin, aber in dem interessanten Durchgang, wo einfach das Seilende, was am nächsten am Futter ist, das Falsche ist, da machen sie einen Fehler. Das heißt, das können weder die Wölfe noch die Hunde lösen. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Hunde jetzt hier besser sind. Und eine Domestikationshypothese hat eigentlich genau das behauptet, dass die Hunde einfach dadurch, dass sie mit uns zusammenleben und eigentlich nie denken müssen, sie müssen sich ihr Futter nicht selber besorgen, sie müssen sich keinen Partner suchen, sie müssen das Territorium nicht verteidigen, sie brauchen sich eigentlich um nichts mehr zu kümmern, also vielleicht sind sie ja verdummt gegenüber dem Wolf. Und der Wolf muss all diese Sachen noch machen. Aber eigentlich diese Ergebnisse, die gehen nicht wirklich in die Richtung. Die Wölfe lernen irgendwas zwischendurch und lernen schneller. Ob das aber was mit Verständnis zu tun hat oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und da müssen wir einfach noch weitere Versuche machen. Also so mal ein Eindruck, wie man so testen kann, was die Tiere für ein physikalisches Verständnis haben. Jetzt gehen wir mal in Richtung soziales Verständnis. Hier gibt es auch verschiedene Domestikationshypothesen. Also einmal zum Beispiel wurde behauptet, dass Hunde insgesamt einfach durch die Domestizierung und durch die Selektion von Menschen intelligenter geworden sind. Also sind einfach besser, um soziale Probleme zu lösen. Weil wir sie einfach immer, wenn wir einen Hund haben und der eine passt auf, wenn ich ihm was zu futtern gebe oder wenn ich ihn trainiere, er ist aufmerksam und schaut zu, dann nehme ich vielleicht den weiter für die Zucht. Während der einfach immer seine eigenen Sachen macht, denn der darf halt nicht einfach weiter züchten. Und so kann ich natürlich herauszüchten, dass die Tiere intelligenter werden. Also das war zum Beispiel eine Hypothese. Inzwischen ist es sehr viel differenzierter geworden. Und die aktuellste Hypothese geht eigentlich in die Richtung, dass wir die Tiere, also die Hunde selektiert haben, auf Frommheit oder auf Gelassenheit, wenig Aggression. Und dadurch einfach die Tiere eher auf Menschen zugehen und so ihrer Art eigenen geistigen Fähigkeiten auf den Menschen übertragen können und einfach so auch unsere Kommunikation besser lesen können. Aber das ist einfach nichts Neues entstanden ist, sondern eigentlich, dass es nur übertragbar geworden ist auf den Menschen. Und das kann man testen, indem man wirklich testet, können Wölfe mit Wölfen besser kommunizieren als zum Beispiel Wölfe mit Hunden? Und wie sieht das beim Hund aus? Und dazu haben wir Versuche gemacht. Hier wieder ein Video. Das Zeichen jetzt erstmal. Hier geht es um die Blickrichtung. Wir haben hier eine Person, die versucht, die Aufmerksamkeit vom Wolf auf sich zu lenken. Der Wolf soll ins Gesicht schauen, also in die Augen schauen. Und dann irgendwann schaut die Trainerin, wenn der Wolf wieder sitzt, einfach in die Distanz. Oh, da hinten ist irgendwas. Da gibt's irgendwas zu sehen. Und der Wolf schaut, ja, wo ist denn da was? Gibt's da irgendwas zu schauen? Also er reagiert auf unsere Kommunikation. Wir schauen, wenn Sie jetzt aufmerksam mir zuschauen und ich irgendwo raus aus dem Fenster schaue, dann schauen Sie oft auch hinterher. Es ist fast reflexiv. Sie können das eigentlich nicht unterdrücken. Und in der Kontrolle haben wir dann wieder, versuchen wir wieder diesen Augenkontakt aufzubauen. Und dann schaut der Demonstrator neben den Wolf am Boden als Kontrolle. Jetzt schaut er wieder. Na, was ist denn da? Und es zeigt uns einfach, dass die Tiere durchaus, also auf diesem einfachen Level, durchaus unsere Kommunikation lesen. Es scheint ein ganz einfacher Mechanismus dahinter zu stehen bei diesem Schauen in die Distanz. Es scheint eher reflexiv zu sein. Es machen alle möglichen Affenarten, Menschenaffen. Es machen Ziegen. Es machen sogar auch Schildkröten. Also es scheint nicht irgendwie was, eine hohe geistige Fähigkeit zu sein, sondern eigentlich eher ein Reflex und der wird unterstützt. Und wenn man sich überlegt, wozu das gut sein könnte, dann macht das auch Sinn. Weil wenn ich Tiere habe, die in einer Gruppe leben und die Feinde haben vielleicht und dann schaut einer darüber und die anderen schauen nach und sehen vielleicht einen Feind eher und können sich dann eher verstecken, dann wird das selektiert. Dann ist das einfach eine gute Fähigkeit, diese zu haben, weil ich einfach mich in Sicherheit bringen kann und vielleicht dann nicht gefressen werde. Und das Interessante dabei ist, dass Hunde das nicht machen. Also Hunde reagieren darauf nicht. Wir können das nachher einmal demonstrieren. Ja. Was die Hunde machen, die sitzen. Wir wissen selber noch nicht, woran das liegt. Es kann sein, dass es mit dem Training was zu tun hat. Aufmerksamkeit, wir testen jetzt ganz, ganz junge Hunde. Aber bis jetzt erfolglos. Und die Wölfe, also wenn wir uns das grafisch angucken, die machen das im Alter von 14 Wochen, fangen die damit an. Also im Test, das ist das Grüne, reagieren sie sofort. In der Kontrolle schauen sie irgendwann auch in die demonstrierte Richtung, aber viel, viel später. Und das bleibt konstant über die ersten 5 Monate. So, jetzt haben wir aber noch einen zweiten Test. Hier wird es jetzt komplizierter. Und zwar haben wir hier jetzt eine Barriere. Wir haben da eine Barriere zwischen dem Tier, also Subjekt steht da, das ist das Tier, das wird da festgehalten und auf der anderen Seite von der Barriere ist ein Stück Futter versteckt oder auch kein Futter versteckt, je nachdem, ob der Experimenter ein Hund oder Mensch ist. Und was der Experimenter macht im Test, schaut er auf die andere Seite von der Barriere und das Tier durch die Barriere kann nicht schauen, wohin der Mensch eigentlich schaut, weil er einfach da eine Wand davor hat. Das heißt, um zu sehen, wohin der Experimenter eigentlich schaut, muss das Tier rumgehen um die Barriere, sich also in dieselbe Perspektive bringen, wie der Experimenter selber ist, um zu schauen, was der Experimenter eigentlich sieht. Das geht also nicht mehr reflexartig, weil wenn er reflexartig den Kopf zur Seite zieht, dann schaut er gegen die Barriere und dann hat er gar nichts mehr dort. Er muss also rumlaufen. In der Kontrolle ist es wieder das Experiment, der hinter das Tier schaut. Und in der Situation muss das Tier natürlich nicht rumlaufen, weil es ist ja auf derselben Seite. Und hier haben wir gesagt, okay, das ist jetzt schon etwas komplizierter. Menschenaffen machen das, Raben machen das noch. Aber Affen, normale Affen machen das eigentlich nicht mehr. Und Hunde machen das sowieso nicht. Und Schildkröten machen das auch nicht. Also es scheint hier schon etwas komplexer zu sein von der Intelligenz, die einfach erfordert ist, weil ich mich einfach in eine andere Perspektive bringen muss. Und für uns war die Frage, machen Wölfe das? Für Wölfe macht es Sinn. Sie kooperieren sehr viel miteinander. Sie sollten vielleicht aufpassen, wo der andere hinschaut, auch wenn da eine Barriere dazwischen ist. Weil es sind ja durchaus auch Bäume in den Revieren. Also sie sollten einfach auch wahrnehmen, dass der andere vielleicht irgendwo hinschaut, wo sie nicht hinschauen können. Und um das einfacher zu machen, auch um zu sehen, ob der Wolf das zumindest mit einem Artgenossen kann, haben wir es hier auch wieder mit dem Hund als Demonstrator gemacht und mit dem Mensch als Demonstrator. Beides und wieder über die Entwicklung hinweg. Und was wir hier sehen, es tut mir leid, es ist ein bisschen kompliziert, aber das ist Wissenschaft. Also wir haben unten haben wir immer Hund bzw. Mensch, also Dog and Human. Das sind die Demonstratoren. Und wir sehen in der Kontrolle, das ist in Rot, da gehen die Tiere nicht um die Barriere rum. Und in Test-Trial, da ist unten, umso schneller sie rumgehen, umso weiter unten ist der Balken. Und mit 4 und 5 Monaten passiert da gar nichts. Das ist den Tieren völlig egal. Die gehen einfach, manchmal gehen sie um die Barriere rum, manchmal nicht, unabhängig davon, was der Demonstrator angezeigt hat. Aber mit 7 Monaten gehen die Tiere im Test-Trial sowohl beim Hund als Demonstrator als auch beim Mensch als Demonstrator um die Barriere rum und schauen auf der anderen Seite nach, was es dort gibt und machen das aber nicht in der Kontrolle, da bleiben sie auf ihrer Seite. Das zeigt uns, dass sie es können. Sie können es viel später als das, was wir uns vorher angeschaut haben. Was einfach auch da, ja, es kann jetzt entweder sein, dass es wirklich geistig sehr viel hochwertiger ist oder dass so ein gewisses Lernen notwendig ist vorher. Das kann es auch sein und das müssen wir jetzt weiter testen, was dahinter steckt. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Ein letzten Teil, das auch was mit diesen Kommunikation zu tun hat, ist der Objektwahltest. Hier habe ich zwei Container, die stelle ich am Boden und die stellen mich dann dazwischen. In dem einen Container ist Futter drin, in dem einen nicht. So, und dann stehe ich und dann kann ich zeigen, wo das Futter drin ist. Und wenn da zwei Container sind, sie würden wahrscheinlich dorthin gehen. Hoffe ich zumindest. Und nicht auf die andere Seite. So. Hunde sind sehr gut da drin, plötzlich. Die können das hervorragend. Die können das besser als Menschen. Die Menschenaffen, die können das genauso. Sie können das genauso gut wie kleine Kinder, also wie 2-jährige Kinder. Die machen das genauso gut wie die Hunde. Menschenaffen machen das nicht. Raben machen das nicht. Wölfe schauen wir uns gleich an. Und man kann es aber auch machen, den ich nicht zeige, sondern ich kann auch einfach schauen. Für sie ist es wahrscheinlich genau dieselbe Kommunikation, ob ich jetzt zeige oder ob ich schaue, hat dieselbe Bedeutung für sie. Das können sie ja auch lesen. Sie können diese Kommunikation wahrnehmen. Und im Erwachsenenalter können das Hunde auch. Menschenaffen und auch Raben sind da drin wieder sehr viel schlechter. Also Hunde sind da besonders gut drin. Und es war immer die Frage, okay, das kann sein, dass die einfach wirklich diese Kommunikation verstehen. Also dass das wirklich ein weit sehr kognitiver oder geistiger Mechanismus ist, der dahinter steckt. Und wir waren interessiert daran, wo kommt es her? Ist das was die Wölfe auch schon können? Oder ist das was sich neu entwickelt hat während der Domestikation? Und hier haben wir 2 Gesten getestet, also dieses Zeigen und das Schauen. Und zwar auch wieder mit 2 Demonstratoren, also einmal mit dem Mensch und einmal mit dem Hund, der das angezeigt hat. Und hier ist wieder die Idee von der Domestikationshypothese, die ich vorhin erläutert habe, dass wenn sich einfach nur Fähigkeiten von den arteigenen Fähigkeiten auf den Menschen übertragen haben, dann sollte der Wolf das eigentlich mit dem Wolf können. Man soll also Wolf oder Artgenossen können, aber vielleicht nicht mit dem Menschen. Und der Hund sollte eigentlich beides können. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie sowas aussieht, hier haben wir einen Hund, der zeigt an, die Schema, die es arbeitet. Also das ist jetzt ein 9 Monate alter Wolf. Und der Oscar, das ist der Hund, der ist mit den Wölfen aufgezogen worden, also er war schon älter, aber war bei der Aufzucht dabei. Das heißt, er hat eine sehr gute Beziehung mit den Wölfen. Er ist dominant über alle Wölfe und zeigt an. Und der Wolf geht und nimmt sich das Futter. Und für uns ist diese Beziehung zwischen dem Hund und dem Wolf ganz, ganz wichtig, weil wir einfach die Hunde nehmen als Artgenossen für solche Versuche, weil es einfach schwierig ist, den Wolf zu trainieren, dass er das nur anzeigt und dann nicht das Futter nimmt. Ich glaube, da würden wir 2 Jahre dran sitzen, bis das dann irgendwann mal funktionieren würde. Jetzt zeigt er wieder an. Also es ist ein sehr klares Zeichen und der Wolf kann es sehr gut lesen. Und wenn wir uns jetzt die Graphen dazu anschauen, dann haben wir jetzt links haben wir die Wölfe und zwar das Rote und das Grüne, das sind die Blickrichtung. Also wenn ich zeige, das Rote ist der Hund, das Grüne ist der Mensch und der Wolf ist über dem Zufallslevel, also er macht es besser als Zufall. Wenn ich allerdings zeige mit der Hand, dann ist der Wolf 50-50. Also das macht er nicht mehr. Beim Hund sieht das umgekehrt aus. Und zwar kann der weder die Blickrichtung vom Menschen noch vom Hund lesen. Er ist aber sehr gut, wenn ich zeige. Entschuldigung. Und das ist im Alter von 3 Monaten. Also es sind ganz, ganz junge Tiere. Das ist erstmal, dass die sowas mitmachen, so einen Test. Und das ist wirklich dann ein Unterschied in der Domestikation. Jetzt ist die Frage natürlich, wo kommt das her? Warum sind die Hunde so gut in dem Zeigen und nicht so gut in Folgen der Blickrichtung? Und die Frage kann ich im Moment noch nicht beantworten. Es gibt uns Rätsel auf. Es kann sein, dass da wirklich ein anderer Mechanismus hintersteht, also dass die Tiere die Zeigegeste wirklich als Kommunikation verstehen. Es kann aber auch sein, dass das ein sehr dominante Gestik ist, die einfach die Tiere, dass das genetisch programmiert ist, dass ich auf die Hand achte. Und das müssen wir weiter austesten. Und das ist halt einfach, wir haben noch ganz, ganz viel zu tun und fangen gerade erst an und das sind so die ersten Ergebnisse. Und wir können gleich in der Diskussion gerne noch auf andere Versuche mit eingehen, wo wir auch am Anfang sind, aber dann vielleicht auch über die Hunde noch ein bisschen mehr erfahren. Und ja, die ganze Arbeit ist natürlich nur möglich mit Kollegen und auch durch die großzügige Unterstützung von vielen verschiedenen Geldgebern. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, es war ein guter Einblick in die Arbeit in der Erforschung von Wölfen und Hunden. Ich nehme an, dass Sie Fragen dazu haben. Es werden ja wahrscheinlich auch einige Hundebesitzer unter Ihnen sein, die sich gerne ein bisschen austauschen würden, die gerne ein bisschen Bescheid wissen würden, wie denn das so ist mit Ihren Hunden. Ich lade Sie ein, sich zu melden, falls Sie Fragen haben. Bitte schön, da vorne. Ah, da hinten. Einen Moment noch, wir haben hinten eine und dann da vorne. Danke.
Ja, danke für den hochinteressanten Vortrag. Eine Frage, nehmen Sie bei den Hunden Promenadenmischungen oder haben Sie schon im Hinblick auf verschiedene Rassen das getestet?
Also am Boas Forschungszentrum haben wir Mischlinge, die sind alle aus Tierschutzhäusern aus Ungarn. Das Auswahlkriterium war, sie sollten keine Ahnung haben, was da drin ist. Einfach um den Protohund kriegen wir nicht, aber zumindest eine gesunde Mischung zu haben. Clever Dog Lab tun wir durchaus auch testen in verschiedene Richtungen. Da halten wir zum Teil die Rassen spezifisch, je nach Fragestellung. Manchmal ist da einfach so viel Variabilität drin. Zum Beispiel im Moment machen wir ein Projekt über Altern und Lernvermögen. Also wie jetzt oder welche geistigen Fähigkeiten schlechter werden mit dem Alter. Und da halten wir die Rasse konstant. Also da arbeiten wir jetzt mit Border Collies. Einfach weil ein Border Collie ganz anders altert als zum Beispiel ein großer Schäferhund oder auch wie ein Chihuahua. Für andere Fragestellungen haben wir eine komplette Durchmischung, möglichst viele verschiedene Rassen, Mischlinge, alles Mögliche. Es kommt auf die Fragestellung drauf an.
Darf ich noch eine ergänzende Frage stellen? Also speziell diese letzte Experimentalreihe, wo gezeigt wird, da könnte ich mir also durchaus vorstellen, dass bestimmte Hunde, die ja nach gewissen Kriterien herangezüchtet wurden, eher auf das reagieren als andere Hunde, die vielleicht nur nach Schönheitskriterien oder nach dem Kriterium ein süßes kleines Schoßhündchen zu sein, herangezüchtet wurden. Gibt es da irgendwelche Ergebnisse?
Da gibt es Ergebnisse zu. Und zwar auf der einen Seite ist es so, dass kurznasige Hunde besser da drin sind als langnasige Hunde. Es hat was mit dem Blickfeld zu tun. Es gibt auch, rassenspezifisch jetzt gar nicht so, aber da gab es einen großen Unterschied. Also einfach, wie die Morphologie der Tiere aussieht.
Dankeschön.
Gut, dann hatten wir da vorne eine Frage. Warten Sie bitte noch kurz auf das Mikrofon. Einen Moment noch bitte.
Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Wölfe Blicke folgen können. Mhm. Wie schaut das aus?
Das war im Prinzip das, was Sie dort gesehen haben. Ja, also was man sieht halt, das eine, dass sie wirklich zur Seite schauen, wie das junge Tier dort im... Ich weiß nicht, was die Journalisten da wieder geschrieben haben.
Dankeschön.
Meine Frage ist, Sie haben gesagt, Sie testen Tiere in verschiedenen Alter. Sind das immer die gleichen Tiere, die älter werden, oder sind das verschiedene Tiere in verschiedenen Altern?
Kommt drauf an. Also im Wolf-Forschungszentrum haben wir leider den Luxus nicht, dass wir immer wieder andere Tiere nehmen können. Das heißt, es sind dieselben Tiere, die wieder getestet werden, was natürlich ein Problem ist, weil die über die Testreihen lernen können. Was wir dagegen machen, können wir gar nichts, aber wir sind uns dessen bewusst. Und wir werden, dieses Jahr werden wir keine Welpen aufziehen, aber im nächsten Jahr werden wir wieder Welpen aufziehen. Und dann werden wir zum Teil gewisse Schritte einfach auslassen und dann schauen, ob die im Alter, wenn man sie dann mit 9 Monaten testet, genauso gut sind wie die vom letzten Jahr, die mit 3 Monaten und 9 Monaten getestet worden sind zum Beispiel. Also das kann man dann rausklamüsern. Zum Teil im Clever Dog Lab ist es so, da haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, weil da Besitzer mit ihren Hunden kommen und da haben wir ganz oft, dass wir dann wirklich verschiedene Altersgruppen reinholen und unterschiedliche Hunde in den verschiedenen Altersgruppen haben. Aber das ist Luxus.
Die Intelligenz der Tiere wird genauso verschieden sein wie bei Menschen, nicht? Auch von der gleichen Rasse.
Ja. Also man hat die ganze Spannbreite.
Dankeschön. Bitte.
Der Herr. Mit welchem Hundealter oder Wolfsalter machen die Tiere, die also wahrscheinlich, wenn sie jung sind, den Älteren unterlegen sind, diese Unterlegenheit in der Lebenserfahrung wett? Und haben sie auch schon Tiere an der Grenze ihres Lebens untersucht, ob zum Beispiel bei denen auch das Kurzzeitgedächtnis so nachlässt wie bei älteren Menschen?
Das Wolfsforschungszentrum gibt es jetzt seit 3 Jahren. Also wir sind noch sehr jung, das heißt, da haben wir noch keine Altersstufen. Bei älteren Hunden sind wir gerade dabei, das zu erforschen. Also da läuft eine Studie. Ergebnisse haben wir noch keine, gerade zum Gedächtnis noch nicht. Und die ersten Daten zeigen, dass die älteren Hunde nicht ganz so flexibel mehr sind. Sind ein bisschen sturer. Aber das sind nur die allerersten Daten und viel mehr wissen wir da noch gar nicht.
Dankeschön.
Ich hätte noch eine Frage, ob ich das richtig verstanden habe. Sie haben gesagt, sowohl die Wölfe als auch die Hunde werden Hand aufgezogen. Das heißt, ich habe so verstanden, dem Muttertier weggenommen und im Rudel aufgezogen. Mhm. Wann werden Sie dem Muttertier weggenommen?
Unter 10 Tagen normalerweise. Mhm. Das ist das, bevor die Augen aufgehen. Das ist beim Wolf leider notwendig, weil sonst kriege ich nie das Vertrauen vom Tier. Und unsere Tiere kommen alle aus Gefangenschaft, das heißt, die werden ihr Leben in Gefangenschaft verbringen. Und die Tiere, wenn ich die nicht so früh sozialisiere, haben auch, also nicht nur, dass sie
auch der Mensch sozialisiert, ja, meinen Sie. Mhm.
Dass sie kein Vertrauen zu Menschen bekommen, sie haben auch Angst. Und das ist das, was sie ganz oft im Zoo sehen, dass die Wölfe doch am Gitter hoch und runter laufen, möglichst weit hinten im Gehege laufen. Also ich tue dem Tier eigentlich keinen Gefallen damit, wenn ich es einer Mutter aufziehen lasse. Und viele von den großen Zoos fangen inzwischen auch an, die Tiere wirklich mit der Hand aufzuziehen, um denen einfach diese Angst zu nehmen, weil ich sonst ein Tier habe, was sein Leben lang eigentlich gestresst ist.
Ich verstehe genau den Grund dafür. Ich frage mich nur, ob das nicht auch verfälschtes Verhalten an uns
ist. Das ist eine gute Frage. Und wir haben eigentlich vor, dass wir jetzt nicht in den nächsten 2 Generationen, aber dann vielleicht wirklich, wenn wir eine Wölfin haben, mit der wir sehr gut zurechtkommen und die sehr gerne arbeitet und die sehr viel Vertrauen zu hat, dass wir die mal selber aufziehen lassen und dann wirklich versuchen, von Anfang an sehr viel Kontakt zu haben mit den Welpen.
Also um dann parallel zur Mutter.
Und dann schauen, ob es da Unterschiede gibt oder nicht.
Und eine kurze Frage hätte ich noch, wenn es einem Tier schlecht geht, gibt es da irgendwelche, oder vor dem Tod eigentlich, gibt es da auch Untersuchungen, ob da Unterschiede sind zwischen Wolf und Hund? Oder gibt es da noch nichts eigentlich?
Wie meinen Sie, wie es...
Wenn ein Hund stirbt aus dem Rudel, ob sich die Wölfe anders verhalten als die Hunde?
Wir haben 2 Todesfälle bis jetzt gehabt, einen bei den Wölfen und einen bei den Hunden. Bei den Wölfen war es so, das war ein Tier, die Taya. Die war sehr krank von Anfang an, die war blind, die war kleiner als die anderen, die hat epileptische Anfälle gehabt und hat sich immer sehr entfernt gehalten von den anderen 3 Tieren, vor allen Dingen in den letzten paar Monaten. Die Tiere waren ein bisschen durcheinander, vielleicht kurz, aber wenn dann nur ganz, ganz kurzzeitig und haben eigentlich nicht weiter darauf reagiert. Und die Hunde haben auch kein Verhalten gezeigt, dass sie irgendwie merken, dass jetzt ein Tier fehlt oder nicht.
Dankeschön. Der Herr ganz vorne.
Hunde haben Sinnesorgane wie wir Menschen und ich beobachte, dass also die Sinnesorgane bei meinen Hunden eine ganz andere Wertigkeit haben als bei mir als Mensch. Ich sage es jetzt ganz einfach, ich bin ein Augentier und er ist ein Nasentier. Und erklärt das nicht auch vielfach das Verhalten, also das jetzt geschickte oder auch ungeschickte Verhalten des Hundes in manchen Situationen. Ich habe den Eindruck, dass wenn mein Hund mit den Augen lernen, mit den Ohren geht es am allerschlechtesten, aber wenn mein Hund mit den Augen lernen, so wesentlich ungeschickter ist, als wenn er seine Nase einsetzen kann. Wie weit spielt also hier dieses Sinnesspektrum des Hundes, dieses andere, eine Rolle, wenn wir uns mit seinem Verhalten auseinandersetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ganz interessant, also mit diesen Zeigeversuchen zum Beispiel, das ist ausgetestet worden. Und man kann ein Stück Wurst oder ein Stück Fleisch in die eine Box tun und zur anderen hinzeigen. Der Hund geht dorthin, wo ich hingezeigt habe. Wenn ich nicht zeige, geht er dorthin, wo das Futter ist. Also er kann es riechen. Wir sehen ganz oft bei uns in Versuchen, wo wir auch soziales Lernen zum Beispiel testen, dass die Tiere über ein Eintagshühnchen drüber weglaufen. Kriegen sie nicht mit, laufen einfach drüber weg. Was beim Hund ganz oft ist, ja, oder auch beim Wolf, die haben die Nase, sie können die Nase einsetzen, wenn sie darauf trainiert werden. Oder wenn es klar für sie ist, dass das jetzt um die Nasenarbeit geht. Ganz oft setzen wir die nicht von alleine an. Also wenn wir visuell an das Problem reingehen, dann ist es ganz oft so, dass die Hunde das auch machen. Es ist natürlich interessant herauszufinden, wie weit können die olfaktorisch überhaupt kommen. Also was können sie darauf machen? Das Problem ist schon, es zu testen. Ja, ich kann ihnen beibringen, zu unterscheiden, aber um soziale Sachen zu testen, da glaube ich, reicht unsere Erfahrung eigentlich gar nicht, um die Fragen richtig zu stellen.
Die junge Dame, ganz vorne.
Also wenn ein Hund beim Menschen runter vermisst, dass er herrscht, wenn er das länger nicht mehr sieht. Und ist es bei Wölfen auch so? Also wenn jetzt ein Wolf wie ein Hund gehalten wird, ist es beim Wolf auch so? Schon, oder?
Also erstmal muss ich sagen, ich würde keinen Wolf wie einen Hund halten. Weil es einfach, weißt du, wenn du dann nach Hause kommst und der Wolf vor deinem Kühlschrank steht und sagt, das ist jetzt sein Kühlschrank, dann ist das eine ganz doofe Situation. Also gar nicht gut. Aber Bei unseren Wölfen, die sehr stark mit Menschen zusammenarbeiten, wir trainieren sehr viel mit den Tieren, wir arbeiten sehr viel mit den Tieren und den Tieren macht das sehr viel Spaß. Und die freuen sich sehr, wenn wir kommen. Also wenn man eine Zeit lang nicht da war, die begrüßen uns, die freuen sich und lecken uns im Gesicht, wedeln mit dem Schwanz, also genauso wie ein Hund.
Danke. Ja, die Fragestellung des heutigen Abends hat ja lautet, wie sehen Wölfe und Hunde ihre Welt? Meine Frage, die sich da jetzt anschließt, ist die Welt, die Hunde und Wölfe sehen, eine andere? Nehmen sie anders wahr? Hören sie was anderes? Sehen sie was anderes? Riechen sie was anderes? Und auch vielleicht zum Anschluss daran, haben sie eine Selbstwahrnehmung? Wissen sie das? Kann man das erforschen überhaupt?
So viele Fragen. Also Sinnesorgane, da kommen wir da zurück. Es ist halt unheimlich schwierig zu sehen, was die Tiere wirklich wahrnehmen. Also wir versuchen über die Kognition da ranzukommen, was verstehen die Tiere von ihrem Umfeld? Worauf achten die überhaupt? Was für Signale sind wichtig für sie, um das besser einzuschätzen? Wir können aus dem Sozialverhalten natürlich sehr viel rauslesen. Also was sie übereinander wissen. Bei Affen wissen wir sehr, sehr viel. Bei Hunden noch relativ wenig. Bei Wölfen noch viel, viel weniger. Aber man muss sich halt langsam rantesten. Und ich könnte jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen ein gemeiner Titel, weil ich den nicht beantworten kann. Aber es sollte man, also man muss halt versuchen, langsam einen Einblick zu bekommen. Was nehmen die Tiere eigentlich wahr? Die Frage werden wir nie ganz beantworten können, weil wir uns, glaube ich, gar nicht da reinversetzen können und die Welt wahrscheinlich von denen teilweise ganz, ganz anders aussieht, als wir das überhaupt eine Ahnung haben. Und die andere Frage, Selbstbewusstsein oder Selbst, wenn Menschenaffen nur einen kleinen Anteil davon haben, dann ist es gut. Es sieht im Moment nicht so aus. Also wenn dann nur wirklich im Ansatz, dass sie verstehen, dass jemand eine andere Perspektive hat als sie selber, aber dass ein anderer ein anderes Wissen hat als sie selber, ist zum Beispiel schon ganz schwierig. Die Spiegelversuche, wo die Tiere im Prinzip angemalt werden, ohne dass sie es merken, und dann kriegen sie einen Spiegel vorgesetzt und dann machen sie es weg. Wie weit das wirklich damit zu tun hat, dass sie ein Ich-Bewusstsein haben, ist eine ganz andere Frage. Also das ist sehr umstritten.
Okay, danke. Eine Frage aus dem Publikum.
Zu den Spiegelversuchen noch. Funktioniert das jetzt bei Hund und Wolf?
Also beim Wolf haben wir es noch nicht ausprobiert, beim Hund funktioniert es nicht, nein.
Dann hatten wir noch eine Frage, da hinten die Dame.
Der Wirtsraum.
Bitte schön.
Folgendes, inwieweit ist denn das Projekt zugänglich öffentlich? Kann man sich das anschauen? Gibt es da mal also ich hätte mir das total gerne mal angeschaut.
Ja.
Oder ich weiß nicht, gibt es da so die Besuchstage oder ich weiß nicht, was
ja, haben Sie? Wir sind in einem Wildpark in Ernstbrunn, das ist 40 Kilometer nördlich von Wien. Ich bin jetzt 2 Stunden hergefahren. Wir haben Samstags und sonntags im Sommer, ab 1. April, glaube ich, Mitte April ist der Wildpark wieder offen, gibt es Führungen um 14 Uhr. Wir haben eine Webpage, www.wolfscience.at. Da gibt es ganz viele Informationen. Also wir bieten Führungen an, wir bieten Spaziergänge mit dem Wolf an. Man kann Fotoshoots machen, also wo man wirklich mit ins Rudel reinkommen kann. Man kann Tiere adoptieren. Also da kann man dann für einen vom Wolf, den kann man sich aussuchen, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann kann man eine Adoption machen und den kann man dann auch 1 bis 2 Mal im Jahr besuchen und einfach was über das Tier lernen. Und ja, und diese ganzen Sachen, die nützen uns, um das Projekt zu finanzieren. Also es ist nicht alles ganz billig, muss ich sagen, aber das geht alles den Wölfen zugute. Also sonst würde das Projekt nicht überleben.
Mich würde einfach interessieren, wie Sie so quasi auf den Wolf gekommen sind. Rein von Ihrer Karriere und Ausbildung sind Sie ja überhaupt ganz woanders gestartet. Und warum jetzt die Wölfe und was für eine Faszination üben Sie für Sie aus?
Für mich war eigentlich ein Thema, was mich sehr interessiert hat, Kooperation. Wie Tiere miteinander kooperieren, was sie verstehen über Kooperation. Und da ist der Wolf eigentlich das beste Modellsystem in meinen Augen, um das zu untersuchen, einfach weil die Familie sehr eng zusammen ist, die ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben und auf die Jagd oder auch auf die bei der Aufzucht aufeinander angewiesen sind. Bei Primaten ist es oft so, bei Affen, dass da sehr viel Konkurrenz innerhalb der Gruppen ist. Und Kooperation zwar auch, aber Konkurrenz steht eigentlich meistens im Vordergrund bei den meisten Arten. Insofern ist der Wolf interessant. Und ich habe dann noch einen Umweg über die Hunde gemacht. Und da kommt man dann auch wieder hin, umso mehr man die Hunde untersucht, umso größer dann die Fragezeichen, ja, wo kommen eigentlich diese Fähigkeiten jetzt her? Und dann ist man wieder beim Wolf.
Wir haben vorne eine Frage. Einen Moment, warten Sie bitte noch kurz auf das Mikrofon. Dankeschön.
Bitte, sind die Huskies eine Mischung zwischen dem Wolf und anderen Hunderassen oder sind es ganz eigene Rassen, sofern sie nicht also durch Züchten einer Mischung kann man den Wolf durch eine Domestizierung leid zum Beispiel auch zum Schlittenhund machen?
Mit genug Generationen, ja. Also es ist so, dass der Husky ist von der Genetik sehr nah am Wolf noch. Aber es ist ein domestiziertes Tier. Es ist kein Wolf. Und Sozialisierung, also was wir mit unseren Wölfen machen, macht aus dem Wolf keinen Hund. Also da steckt schon wirklich Domestikation dahinter, also die Veränderung des genetischen Materials. Und der Husky ist aber relativ nah am Wolf noch. Also ist nicht ganz so stark domestiziert wie zum Beispiel jetzt ein Chihuahua.
Meine Frage bezieht sich noch auf die Haltung der Tiere. Sind die alle im Freien oder werden die, wenn es kalt wird, ins Haus hineingeholt? Oder leben die so natürlich wie sonst die Wölfe in der Natur?
Die haben große Gehege, also wir haben 2 Gehege, jeweils 8000 Quadratmeter, haben im Moment 11 Tiere, die in 3 Rudeln sind im Moment. Und die haben so ein dichtes Unterfell, dass man im Moment, man kommt gar nicht an die Haut ran. Also wenn die nass sind, dann sind nur die oberen Haare nass und die fühlen sich pudelwohl. Und die Hunde, die haben ein Haus, wo sie rein können. Also die haben die Möglichkeit reinzugehen, wo es dann auch warm ist, weil die einfach nicht das dicke Unterfell haben. Aber sind auch alleine, also da ist dann kein Mensch im Haus, das ist eine Hütte im Prinzip, die dann warm ist, wo sie sich aufwärmen können. Die Wölfe brauchen das nicht und würden das auch nicht nutzen, die sind froh, wenn es so kalt ist.
Mir ist noch was eingefallen, und zwar, weil sie jetzt gerade eben, dürfen die jetzt hinein, wieder hergewandert. Ich wollte jetzt fragen, wie ist das mit der Nahrung? Erlegen die selbst Nahrung? Die Tiere, also die Wölfe und die Hunde, oder kriegen die immer Futter?
Die kriegen Futter, die dürfen gar nicht, also wir dürften denen gar nichts geben, also vom Tierschutzgesetz kein Lebendfutter. Die Tiere bekommen bei uns, also die Wölfe alle 4 bis 6 Tage was zu fressen und zwischendurch arbeiten die halt. Also bei diesen ganzen Tests, die werden täglich trainiert und da kriegen sie Snacks. Und ein Wolf normalerweise im Freiland hat im Schnitt alle 10 Tage was zu fressen. Also unsere Tiere sind im Gegensatz zu vielen Zootieren sehr dünn und schlank, weil sie einfach regelmäßig arbeiten und weil sie nicht überfüttert werden. Sie sind alle sehr gesund. Die Hunde werden öfters gefüttert, weil das bei denen geht das vom Magensystem gar nicht. Also der Wolf frisst bis zu 20-30% seines Eigengewichts bei einer Fütterung. Der Hund kann das nicht.
Dann da hinten eine Frage, anschließend dann da vorne.
Darf ich?
Bitte schön, Sie sind schon dran. Ja, da hinten, genau.
Es wird immer wieder von Hundebesitzern behauptet, dass der Hund oder die Hündin einen verstehen kann. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen? Oder ist das nur der Eindruck, ist das nonverbal? Warum kommt man zu der Behauptung?
Verstehen in welchem Sinne?
Was man spricht.
Was man spricht?
Puh. Haben Sie das noch nie gehört?
Doch, doch, natürlich habe ich das gehört. Also ich gehe mal von mir selbst aus. Also mein Hund versteht mich nicht. Und ich arbeite sehr viel mit meinem Hund. Er versteht meine Stimmung, also was ich in meine Stimme reinlege. Er versteht einzelne Worte, sicher, weil er es einfach gelernt hat durch Assoziation. Also ich kann ihm sagen Futter und dann schaut er zum Futter, weil er das einfach, das habe ich ihm beigebracht, weil ich das für die Versuche brauche. Aber ich glaube nicht, dass er so normal versteht, was ich zu ihm sage. Also ich kann ihm auch ganz, Genis, du kleines Miststück, komm mal her, ja? Ja, du doofe kleine Nudel. Oh ja, du doofe kleine Nudel. Ja. Also, mit Verständnis hat das nichts zu tun. Ne, Mäuschen? Ja, habe ich dich geärgert. Ja. Mal schön sitz. Also, ja, einzelne Worte, man kann es dem Tier beibringen, gewisse Sachen, aber die verstehen die Sprache nicht. Die Wölfe und die Hunde? Stunden gar nicht. Weil, also es sind, also sie werden jeden Tag, versuchen wir die einmal rauszunehmen, die arbeiten am Touchfeeden, die machen andere Versuche, die werden trainiert. Ich habe auch noch ein paar Videos dabei, die kann ich gerne noch zeigen, wie so Arbeit mit den Tieren aussieht. Und das ist am Tag, sind das vielleicht 10 bis 15 Minuten, manchmal ist es länger. Konzentration ist bei den Tieren kürzer, also länger als 5 Minuten am Stück arbeiten ist meistens gar nicht so gut, dann geht die Konzentration runter und wir merken das, also wenn wir 10, 15 Minuten gearbeitet haben mit den Tieren, zwischendurch kurze Pausen gemacht haben, dann gehen die oft ins Gehege zurück und legen sich hin und schlafen eine Runde.
Entschuldigung, dürfte ich Sie bitten, es hat sich vorher die Dame gemeldet und dass Sie dann mit dem Mikrofon die Frage stellen? Ja, dann stellen Sie bitte noch Ihre Frage.
Wie lange dauert der Lernprozess?
Kommt aufs Tier drauf an. Also einige sind ganz wiff und einige brauchen einfach ewig.
Danke.
Ich habe noch eine Frage mich beschäftigt. Die Aussage von Ihnen, dass die Konkurrenz bei Primaten so groß ist, ist das nicht bei den Wölfen auch so durch die hierarchische Struktur Alpha-Tier und so? Ich glaube, in der Natur können sich doch nur die Alpha-Tiere dann fortpflanzen jeweils und die anderen helfen mit oder so. Oder wie ist das da?
Da ist ein ganz großer Unterschied zwischen Freiland und Gehegehaltung. In Gehegehaltung finden wir eine sehr starke Dominanzhierarchie, die was damit zu tun hat, dass die Tiere normalerweise zusammengewürfelt werden und nicht abwandern können, wenn sie möchten. Im Freiland ist es wirklich eine Familienstruktur und gerade Feldforscher, die nehmen das Wort Alpha-Tier schon gar nicht mehr in den Mund. Das ist wirklich ein Elternpaar mit ihrem Nachwuchs. Und da ist ein gewisser Respekt da und die unterwerfen sich auch, aber es ist eher auf Respekt. Und wenn jetzt gejagt wird, dann dürfen auch die anderen was fressen. Also da ist diese Konkurrenz, ist da weiter nicht so stark, die sind alle miteinander verwandt. Und wenn es da zu viel Ärger gibt, dann wandern die ab. Und es ist ja auch so, dass das dadurch, dass das der Nachwuchs ist, sollten die eigentlich gar nicht mit einem von den Elterntieren sich verpaaren, weil die einfach miteinander verwandt sind. Also die wandern dann normalerweise ab. Insofern ist es wirklich eher Kooperation als Konkurrenz.
Dankeschön. Du hast noch eine Frage?
Also wer ist jetzt gelehriger, eigentlich Hund oder Wolf, oder hängt das von der Rasse ab?
Das hängt vom Individuum ab, würde ich sagen. Das ist wirklich, wir haben einige Wölfe, die sind, es macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten. Die lernen so schnell, die sind so aufmerksam. Und andere, die brauchen einfach sehr lange und haben dann auch nicht so richtig Lust oder meinen, sie müssten zwischendurch vielleicht doch lieber am Schnürsenkel rumkauen und dasselbe hat man bei Hunden. Einige Hunde sind sehr wiff, die lernen sehr, sehr schnell und andere, mein Gott, da verzweifelt man. Und ich glaube, das ist dasselbe bei Kindern, das ist dasselbe bei Menschen, das ist überall dasselbe. Es gibt überall einen Einstein und es gibt überall einen, wie heißen die, weiß ich, keine Ahnung.
Durchschnitt,
ja. Ja. Also.
Hat noch jemand eine Frage oder etwas, was er gerne mit der Frau Range besprechen möchte aus seinen eigenen Erfahrungen? Wenn dem nicht so ist. Ah, da haben wir noch einen. Danke.
Weil jetzt gerade das Wort gefallenes Spielen. Ist ein Hund, kann man wirklich sagen, verspielt, wenn er jung ist? Oder diese Reaktion, da hüpfen sie und es schaut also so leicht aus. Ich sehe das immer, wenn an der Donau verschiedene Hunde da zusammenkommen. Kann man sagen, sie sind verspielt?
Sie sind sicherlich verspielt. Ja, Spiel ist ganz wichtig für junge Tiere insgesamt im Tierreich. Es werden viele Handlungen einfach eingeübt, zum Beispiel das Jagen. Die Muskeln werden gekräftigt. Also da gibt es verschiedene Hypothesen, wofür das Spiel alles gut ist. Also sie lernen auch oft, also Hunde zum Beispiel, da gibt es verschiedene Studien, dass sie wirklich lernen, sich zu unterwerfen auch wenn sie dominant sind eigentlich in der Situation, einfach weil sie weiterspielen müssen. Also sie lernen soziale Regeln, sie lernen miteinander zu kommunizieren, sie lernen, wie stark sie zubeißen dürfen, weil der andere einfach dann protestiert oder dann nicht mehr mitspielt. Also da gibt es sehr viele Informationen im Spiel, was die Tiere lernen. Und das gibt es eigentlich im ganzen Tierreich, also außer wenn die ökologischen Bedingungen sehr, sehr schlecht sind, spielen eigentlich alle Tiere sehr viel.
Da vorne eine Frage.
Der Wolf hat ja nicht nur im Märchen, gilt als der böse Wolf. Ich kann mich noch erinnern, ist noch gar nicht so lange her, haben sich Leute am Land gefürchtet vor den Wölfen. Meine Frage an Sie jetzt, ist der Wolf, wenn er jetzt in einem Gehege ist, nicht mehr gefährlich? Ist er nicht mehr zu fürchten? Haben Sie Angst, wenn Sie arbeiten mit den Tieren? Ist ein Wolf, kann der nicht einmal gereizt sein, wenn er mal ist? Ich denke, das haben Sie noch nicht besprochen.
Also der Wolf ist gerade gefährlich, weil er im Gehege ist. Er ist gerade gefährlich, weil wir ihn mit der Hand aufgezogen haben. Er hat diese Angst vor uns verloren. Die Distanz ist eine ganz andere. Wenn ich im Freiland bin, ein Tier, das im Freiland aufgezogen hat, hat immer Angst vor Menschen. Die sind, gerade die europäischen Wölfe sind so gejagt worden, dass das sehr, sehr fest sitzt. Und man, wenn sie haben wirklich Glück, wenn sie einen Wolf sehen. Also ein Wolf im Freiland ist eigentlich ungefährlich. Ist auch
ungefährlich.
Ja. Also außer, es muss wirklich eine doofe Situation zustande kommen, dass ein Wolf wirklich einen Menschen angreift, gerade einen ausgewachsenen Menschen. Bei unseren Gehegewölfen ist es so, dass wir die Tiere natürlich sehr, sehr gut kennen. Wir sind uns aber jeden Moment bewusst, dass das ein Wolf ist und kein Hund, auch wenn es manchmal so aussieht, wenn wir Videos zeigen, wie toll diese Tiere arbeiten. Es sieht teilweise aus, als wenn wir mit einem schwarzen Schäferhund arbeiten, bei einigen von unseren Tieren. Aber es sind Wölfe und sie haben ganz große, also mehrere Sicherheitsvorschriften. Also zum Beispiel ins Gehege gehen wir grundsätzlich nicht alleine. Einfach weil immer was passieren kann und man muss sich dessen bewusst sein. Wir kennen die Tiere sehr gut, wir passen sehr genau auf, wie die sich verhalten. Wölfe kommunizieren sehr, sehr klar und sehr detailliert. Also es ist unwahrscheinlich, dass ein Wolf jetzt plötzlich einfach angreift. Es gibt verschiedene Warnstufen und unsere Aufgabe ist es, diese Warnstufen zu lesen und darauf zu reagieren. Wir versuchen unsere Tiere so aufzuziehen, dass sie uns vertrauen, dass sie Spaß an der Arbeit haben und dass sie uns respektieren. Wir versuchen jeglichen Konflikt zu vermeiden. Also wir halten uns zum Beispiel aus diesen Alpha-Strukturen komplett raus. Wir versuchen nicht Teil des Rudels zu sein. Wir versuchen zum Beispiel nie, die Wölfe körperlich zu dominieren. Ich werde jetzt den Wolf nicht auf den Rücken werfen. Ich werde den Wolf nicht das Futter vor der Nase wegnehmen im Gehege. Und das ist einfach, ja, wenn der dann plötzlich meint, jetzt heute will ich das aber nicht mehr, was stelle ich dem entgegen? Ich habe da ein Tier, das hat so einen Kopf, dem kann ich nichts entgegenstellen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich, wenn wir mit den Tieren arbeiten, halten wir ein Halsband fest, wie Sie es gesehen haben, zum Beispiel im Video. Wir haben den Tieren beigebracht, dass sie sich auf den Rücken vor uns legen. Das machen wir aber auch über Kommandos und über Routinen und versuchen das möglichst nicht über Gewalt zu machen. Natürlich sind wir in dem Moment auch in einer Dominanzposition, aber eigentlich versuchen wir es eher als Respekt zu machen. Wir zwingen die Tiere nicht, okay, wenn ihr arbeiten wollt, dann müsst ihr euch halten lassen. Das lernen sie von Anfang an. Das verbinden die, glaube ich, nicht mehr mit Dominanz und somit auch nicht mit der Möglichkeit, dass man dagegen angehen könnte.
Ich habe das Buch gelesen, Der Philosoph und der Wolf. Ich nehme an, das kennen Sie nicht?
Also ich habe davon gehört, ja. Ich habe es nicht gelesen.
Der hat ja einen jungen Wolf bei sich zu Hause aufgezogen und ihn wie einen Hund gehalten. Und ich wollte noch auf die Frage von dem Mädchen zurückgehen, also wie der Wolf dann nach, glaube ich, hat doch einige Jahre mit ihm zusammengelebt, hat der Philosoph sehr, sehr geweint und getrauert um den Wolf. Also da war eine sehr enge Beziehung. Glauben Sie, ist das jetzt wirklich wahr gewesen oder ist das möglich, dass man einen Wolf so domestiziert von klein auf? Der hat mit ihm gelebt, er hat ihn geschlafen.
Er ist nicht domestiziert, er ist sozialisiert.
Okay.
Sicher ist es möglich. Es gibt immer mal wieder Leute, die Wölfe zu Hause halten. Es ist die Frage, was tut man dem Tier an? Es ist ein Rudeltier und der Mensch ist eigentlich nicht, also kann das Rudel sicherlich nicht ersetzen wie beim Hund. Natürlich baue ich eine Beziehung zu dem Tier auf. Ich habe eine Beziehung zu allen unseren Tieren, eine sehr enge Beziehung. Ich bin unheimlich gerne mit ihnen zusammen. Und es wird mir sehr wehtun, wenn einem von dem was passiert. Keine Frage. Aber deshalb würde ich das Tier trotzdem nicht mit mir nach Hause nehmen. Und ich denke, auch die Beziehung vom Tier zu uns ist eine andere. Mein Hund, dem passt es auch nicht, wenn ich gehe. Der ist auch, weiß nicht, ob er traurig ist. Es ist die Frage, auf jeden Fall fühlt er sich nicht ganz wohl. Wie weit ihm das bewusst ist, was das Problem dahinter ist, ist eine andere Frage wieder.
Ja.
Der Wolf, der freut sich, wenn ich komme. Aber er ist nicht abhängig von mir. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Die Hunde sind, also mein Hund ist in einer gewissen Abhängigkeit von mir, auch seelisch, wenn man es so sagen kann, oder vom Gefühlsleben her. Der Wolf ist komplett eigenständig. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass man Wolf so weit sozialisieren kann, dass er wirklich abhängig wird vom Menschen. Da muss man dann vielleicht mit einzelnen Tieren sicher, es kommt halt immer darauf an, was man für ein Tier erwischt.
Dankeschön.
Die Dame hat ja noch
eine
Frage.
Eine Begriffsfrage. Domestizieren und sozialisieren. Also wo ist da der Unterschied? Weil das ist offensichtlich bei vielen also nicht ganz klar. Und mir auch nicht.
Domestizierung ist wirklich die genetische Veränderung des Tieres, um wirklich in unserer Gesellschaft zu leben oder in unserem Umfeld zu leben. Sozialisierung ist das, was ich mit einem jungen Tier mache. Wenn ich zum Beispiel einen Hund beibringe oder einen Hund mit in die Stadt nehme, ihn daran gewöhne, dass da Geräusche sind, ihn mit verschiedenen Menschen sozialisiere, sodass er später keine Angst hat vor fremden Leuten. Also es ist eher Erfahrung.
Dankeschön. Der Herr vorne, einen Moment noch, das Mikrofon ist auf dem Weg.
Das hat eigentlich mit dem heutigen Thema nichts zu tun, aber ist mir so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Sie haben vorher den Satz gesagt, was tut man dem Tier an? Kennen Sie den Singvogelfang im Salzkammergut? Naja, weiß nicht, ob ich... Also ich sage es ganz kurz, hier werden im Herbst mit Netzen Singvögel gefangen, werden den Winter über in Vogelkäfigen im Haus gehalten und werden im Frühling wieder der Natur entlassen. Das ist Brauchtum, hat Tradition in der alten Arbeiterkultur, wo die armen Leute sich den Winter damit verschönern können. Und das ist ein sehr umstrittenes Thema. Fügt man den Tieren Leid zu? Ich meine ja, und ich habe mich auch in dieser Sache nicht militant über Leserbriefe engagiert. Und das, aber ich habe selten oder kaum noch also Fachleute oder jetzt, so wie Sie, die sich also mit den Verhalten von Tieren beschäftigen, sich dazu äußern gehört, was ist also für ein Wildtier, das weder domestiziert ist und noch sozialisiert hat, bedeutet, aus seiner Welt herausgerissen zu werden, in Gefangenschaft genommen zu werden und dann Monate später wieder ausgeliefert zu werden. Ist das in Ordnung oder das? Es ist jetzt schwer, ich habe Sie mit einem Thema überfallen, was emotional beladen ist, gerade hier in Oberösterreich. Ja.
Es ist eine sehr schwierige Frage. Es kommt sicherlich sehr erstens auf das Sozialsystem des Tieres an, das man fängt, also was für Gruppen die leben
ob die jetzt zum Beispiel als Paare leben und ob man dann beide Tiere... Ja, das ist nur allgemein. Also es ist halt einfach, es kommt dann wirklich darauf an, was die, ob man auch das Paar fängt, wenn man jetzt zum Beispiel nur den einen Partner hat, das eine Tier alleine hält, ist natürlich stressig für das Tier wahrscheinlich. Es wird sicherlich vor allen Dingen in den ersten Wochen wird es gestresst sein, einfach weil es nicht in seiner normalen Umgebung ist, weil es seine Sozialpartner nicht hat. Kommt aber dann auch darauf an, in welchem Alter ich das Tier natürlich fange. Wenn es ein älteres Tier ist, das kann natürlich auch sehr praktisch sein. Wird man gefüttert, dann muss man sich nicht mehr bemühen. Vielleicht hat das sonst gar nicht überlebt, den Winter. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte und es kommt dann sicherlich sehr spezifisch auf jedes einzelne Tier drauf an. Eine diplomatische Antwort.
Der Herr neben der Säule.
Was ist für ein Wolfsrudel die Fläche von 8000 Quadratmeter? Ist es ein Klacks oder ist es, wo sie leben können? Da sind ja eingesperrt, die sind ja größere Räume gewohnt.
Es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Hund einen großen Garten gebe und den Hund dort alleine lasse, dann ist der große Garten gar nicht so toll. Das ist nämlich ziemlich langweilig dort. Der Garten wird erst interessant, wenn ich was mit dem Tier dort mache. Und was wir mit unseren Wölfen machen oder mit unseren Tieren, ist die beschäftigen. Die haben jeden Tag irgendwas zu tun. Und das ist das, was das Highlight für die am Tag ist. Die gehen mit uns spazieren. Die gehen also raus aus ihrem Gehege. Die sehen immer wieder eine neue Umgebung. Sie werden gefördert, geistig und ab Sommer auch körperlich. Wir bekommen ja ein Laufband, auf dem sie dann laufen müssen. Es ist natürlich nicht das Freiland. Es ist keine Frage. Natürlich ging es denen im Endeffekt im Freiland besser. Aber das sind Tiere, die nie ins Freiland kommen werden. Unabhängig von uns. Das sind alles Tiere, die in Gefangenschaft geboren worden sind und niemals rauskommen würde. Die Frage ist, was mache ich mit der Situation? Und wir haben also bei unseren Tieren keinerlei Anzeichen, dass sie wandern zum Beispiel nicht am Zaun hoch und runter, sondern nur dann, wenn sie unbedingt raus wollen, weil sie mit uns arbeiten wollen, dann werden sie ungeduldig. Aber sie nutzen das ganze Gehege, sie spielen sehr viel miteinander und sie arbeiten sehr gerne und haben einfach sehr viel Beschäftigung. Und dafür, denke ich, den Umständen entsprechend geht es unseren Tieren sehr gut.
Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, Sie haben noch von Videos gesprochen, die Sie mitgenommen haben. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die dauern. Vielleicht haben wir noch Zeit, dass wir ein bisschen reinschauen.
Wir können noch eins machen, das ist vielleicht ganz lustig, einfach um zu sehen. Das ist noch eine Studie. Hier geht es um die Reaktion auf ungleiche Behandlung. Also gehen wir jetzt davon aus, wir waren jetzt draußen zusammen und haben zusammen ein Haus gebaut. So, und jetzt kommen wir rein. Und der eine kriegt eine große Flasche Bier und der andere kriegt eine kleine Flasche Bier. Sie haben aber zusammengearbeitet und haben dasselbe geleistet. Unangenehm, oder? Das kann man so richtig spüren, wie da der Neid oder der, ja, was auch immer hochkommt. Die Frage war für uns, haben Hunde ein ähnliches Gefühl? Und was wir gemacht haben, ist im Prinzip Paare von Hunden getestet, die sich sehr gut kennen, die zusammen leben. Und die alle sehr gut die Pfote geben können. So, jetzt haben wir sie getestet, mussten immer abwechselnd die Pfote geben. Der eine hat immer angefangen, der Partner, und das Versuchstier kam danach. So, und jetzt wurde der Partner gefragt nach der Pfote, hat ein Stück Brot dafür bekommen. Dann wurde das Versuchstier gefragt nach der Pfote, hat ein Stück Brot bekommen. Das haben wir 30 Mal gemacht und haben gemessen, wie oft der eigentlich die Pfote gibt. So, und dann haben wir rumgespielt damit und haben die ein bisschen geärgert. Und jetzt hat der Partner hat es wieder nach der Pfote gefragt worden, hat ein Stück Brot bekommen. Jetzt ist das Versuchstier gefragt worden nach der Pfote, hat gar nichts bekommen, leer ausgegangen. So, arbeitet er weiter oder hört er auf zu arbeiten? Als Kontrolle haben wir das Versuchstier alleine getestet. Es hat die Pfote geben müssen und hat keine Belohnung dafür zu bekommen. So, und hier haben wir die Kontrollsituation. Das ist die Guinness.
Die kriegt kein Futter dafür, dass sie arbeitet? Da ist eine Bewegung vom Futter dabei, einfach weil wir das in einer anderen Situation auch haben, um für die Bewegung zu kontrollieren. Ich gebe die Pfote. Und sie arbeitet weiter. Also das ist irgendwann bei 17, 18 Trials und sie arbeitet ihre 30 Trials, arbeitet sie durch. Auch wenn sie kein Futter dazu dafür bekommt. Und am Ende kriegt sie dann Futter, dann kriegt sie eine extra große Portion dafür, dass sie mitgearbeitet hat. So, aber wie sieht das aus, wenn sie jetzt einen Partner hat und der Partner was dafür bekommt, dass er arbeitet und sie nicht? Das sind die ersten 6 Durchgänge. Da wird sie nach Pfote gefragt, sie bekommt nichts. Todi wird gefragt, kriegt die Pfote und kriegt was zu fressen. Wir stehen nochmal auf, jetzt gehen wir wieder die Pfote. Sie ist schon nicht mehr ganz begeistert. Passt auch genau auf, wo das Futter hingeht. Jetzt schauen wir uns erstmal genau an. Da ist tatsächlich manchmal Futter drin in der Hand. Und dann hören wir halt auf zu arbeiten. Also, Hunde reagieren auch auf ungleiche Behandlung, dem passt es nämlich gar nicht. Das ist auch statistisch ist es haltbar. Also das ist die Kontrollsituation. Da geben alle Hunde 30 Mal die Pfote. In der zweiten Kondition, wo dann der Partner was bekommt und sie selber nicht, da hört, also wir haben 28 Hunde getestet. Die hören also normalerweise so um die 10, 15 Durchgänge, dann hören sie auf, dann arbeiten sie nicht mehr weiter. Wenn man sie alleine ohne Futter testet, dann arbeiten sie weiter. Also sie achten wirklich daran, ob der Partner was bekommt und sie selber nicht. Wir haben dann noch verschiedene Kontrollen gemacht. Das hält immer. Und es ist einfach was, den Hunden geht es nicht schlecht. Also der arme Hund, ja, der hat dann hinterher was bekommen. Also wir achten immer darauf, dass sie nicht zu frustriert werden und spielen dann hinterher mit denen. Also das ist eine kurze Situation. Das ist aber eine Situation, die sie eigentlich, wenn man 2 Hunde zu Hause hat, ständig haben. Sie arbeiten mit einem Hund und der bekommt was und der andere bekommt halt nichts. Das passiert halt einfach. Das ist eine normale soziale Situation und ein Hund muss damit zurechtkommen. Und interessant ist aber einfach, dass sie wirklich darauf achten. Und das sollte man einfach in Betracht ziehen, wenn man mit den Tieren arbeitet. Also es war noch eine Studie zu den Hunden. Hier haben wir noch was anderes, das ist auch sehr lustig. Stellen wir uns vor, wir haben einen Ball und dann haben wir eine Barriere und der Ball verschwindet jetzt hinter der Barriere. Und kommt dann wieder raus und ist größer geworden. Sie reagieren darauf, sie sagen sich, tja, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, warum soll der Ball jetzt plötzlich größer werden? Wie sieht das mit Hunden aus? Reagieren die drauf? Die Weibchen schon, die Männchen nicht. Das ist eine ganz neue Studie, die haben wir jetzt gerade eingereicht, also die ist noch nicht ganz veröffentlicht. Erwartet heißt ja einfach, dass ein kleiner Ball hinter der Barriere verschwindet und ein kleiner Ball wieder rauskommt oder ein großer Ball verschwindet und ein großer kommt wieder raus. Unerwartet heißt einfach, dass ein kleiner Ball verschwindet und ein großer kommt wieder raus oder ein großer Ball verschwindet und ein kleiner kommt wieder raus. Und die Weibchen finden das halt sehr interessant und schauen. Und was die Männchen machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben keine gute Erklärung dafür, aber ihnen fällt das scheinbar nicht so auf. Oder ist es nicht so wichtig? Wir wissen es nicht. Also sehr lustig. Hier ist noch ein Video von der Shima am Touchscreen. Touchscreen ist ein Berührungsbildschirm, der reagiert auf Berührung.
Das ist das Training am Anfang, wie sie lernen, dass sie da anstupsen müssen, damit sie eine Belohnung bekommen. Und das ist jetzt mit 9 Monaten, da geht das alles schon schneller. Da muss man auch nicht mal helfen. Die sieht ein bisschen räudig da aus, die ist gerade dabei, ihr Winterfell zu verlieren. Und wir haben inzwischen also einige Wölfe, die sind komplette Computerfreaks. Die könnten das den ganzen Tag machen. Und es gibt uns auch wieder ein Werkzeug, um wirklich zu testen, logisches Denken, also wie lösen die Probleme. Der Touchscreen, da habe ich keinen Menschen dabei, das Tier arbeitet mit dem Computer und ich kann wirklich Lernvermögen testen, wie schnell lernen die Tiere, was lernen sie und wie flexibel sind sie und also wie können sie logisch Probleme lösen im Abstrakten. Das Problem ist, dass sie eigentlich immer arbeiten wollen. Und wenn sie gerade den Bauch voll haben, dann ist es ihnen egal, ob sie richtig sind oder nicht. Und deshalb ist es nicht so gut. Aber arbeiten wollen sie trotzdem. Aber wir füttern dann meistens am Abend. Aber es ist ein Riesenproblem. Also wenn da ein roter Bildschirm kommt, dann heißt es, sie hat einen Fehler gemacht. Aber sie ist jetzt eh ziemlich gut. Ja.
Bei dem Touchscreen gibt es da, also kommt, weiß der Hund, was er antippen müsste, damit es grün kommt, oder tut er immer auf Zufall? Gibt es da ein Symbol?
Da gibt es ein System, das dahinter liegt, und das ist abhängig von der Aufgabe, die wir gerade machen. Also da geht es wirklich um logisches Denken. Es ist immer eins richtig, eins falsch, aber da gibt es je nach Aufgabe gibt es eine Regel, die du lernen kannst durch Versuch und Irrtum, und die sollt dir dann sagen, welches richtig ist. Und dann solltest du jedes Mal richtig sein.
Dankeschön. Wir haben auch da hinten noch eine Frage.
Bei uns ist jetzt an der Bar die Frage entstanden, von was die Wölfe in der Natur eigentlich leben, wie sie sich ernähren.
Fleisch hauptsächlich.
Welches Fleisch?
Was sie bekommen können. Was sie kriegen können.
Aber wird da im Rudel gejagt oder ist das einzeln? Wie?
Die jagen also zum größten Teil im Rudel, gerade in Amerika, in den USA. Bei uns hier sind die Rudel kleiner, also sind es meistens nur 2 bis 3 Tiere. Und da ist es einfach kleineres Wild. Umso größer das Wild ist, umso größer die Rudel. Und die jagen zum Teil gemeinsam, aber teilweise auch wieder alleine. Also es kommt einfach darauf an, was da ist. Der Wolf ist ein Opportunist. Also wenn es da was gibt, was Größeres, dann jagen sie gemeinsam. Aber wenn es da gerade einen Hasen gibt, dann gehen sie auch alleine los. Und unsere Wölfe fressen alles, von Bananen bis Äpfel bis Fleisch bis Käse, Wurst. Okay.
Gut, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich möchte Sie noch gerne auf die nächsten beiden Veranstaltungen des Kepler-Salon hinweisen. Schon morgen Abend findet hier eine Gastveranstaltung statt zum Thema Linz verändert, Stichwort Vielfalt, wie designen wir unsere Zukunft? Vortragende werden der Gerfried Stocker und der Michael Chaminet sein. Und nächsten Montag wieder in üblicher Form und Art und Weise steht das Thema im Programm, die Finanzkrise als Dauerkrise, warum die Rettungspakete nichts nützen werden. Also ein sehr spannendes, aktuelles Thema. Vortragen wird es Helge Peukert, ein Volkswirtschaftler, Spezialist auf dem Gebiet der Finanzsoziologie. Ich möchte Sie noch auf den Verein der Freunde Kepler Salon hinweisen. Dieser Verein unterstützt den Kepler Salon ganz maßgeblich. Ich lade Sie ein, sich zu informieren. Sie können sich auch anmelden. Die Anmeldeformulare liegen hinten auf. Ja, ich bedanke mich.
Ich habe noch ganz kurz was vergessen. Und zwar gibt es hier Zeitschriften. Da gibt es einen Artikel über das World Forschungszentrum für Leute, die interessiert sind.
Der Herr hier hat 30 Exemplare mitgebracht. Danke.
Ich bedanke mich bei Frau Range. Ich bedanke mich für Ihre Zuhören, für Ihre vielen interessanten Fragen. Frau Range wird noch ein bisschen hier sein, Ihre Fragen beantworten. Der Kepler-Salon ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja,